Ein herzliches Grüß Gott von mir zu dieser Reihe der Abendbibelschule der Ludwig-Hofacker Vereinigung. Wir haben es gerade eben in der Losung gehört, was wir für eine Erwartung haben am Ende der Zeit. Schon im Alten Testament haben wir auch in dieser Woche mehrfach gehört, ist Gottes Heilsplan angedeutet als ein Plan, der die ganze Welt betrifft. Und auch wenn er Einzelne berufen hat, auch ein einzelnes Volk, das Volk Israel berufen hat, dann war es immer mit dem Plan, durch diese einzelnen Menschen, durch dieses einzelne Volk, das Wohl und das Heil für die ganze Welt zu bringen. Und deswegen haben wir auch diese Hoffnung aus dem Neuen Testament, aus dem Evangelium des Matthäus, was wir gerade eben gehört haben, dass Menschen aus allen Völkern, aus allen Zungen, dass alle vor ihm um seinen Thron sich scharen werden. Um den Thron des Menschensohn, dem alle Macht gegeben ist, in Himmel und auf Erden. Die letzten Dinge, Jesus kommt wieder. Das glauben auch die Muslime, dass Jesus wiederkommt. Heute Abend wollen wir herausarbeiten, wo die Unterschiede liegen in den Erwartungen nach Gottes Herrschaft, nach Bibel und Koran. Zunächst einmal glauben sowohl Christen als auch Muslime, dass Gottes Herrschaft jetzt schon beginnt. Es gibt eine Richtung im sunnitischen Islam, der große indische Lehrer Maududi hat in Anpassung an neuzeitliche Erwartungen der Menschen eine Art Reich-Gottes-Theologie für den Islam entwickelt und sehr, sehr viele, zahlenmäßig sehr, sehr viele Muslime haben diese Lehre angenommen und glauben, dass in der Anbetung Allahs im Islam heute, dass sie das Reich Gottes auf Erden ein Stück weit ausbreiten, aber die orthodoxe Lehre ist, dass Allahs Reich identisch ist mit dieser Welt. Und wir haben gestern Abend anhand von dem Bild Haus des Islam und Haus des Schwertes oder Haus des Krieges, Dar al-Islam und Dar al-Harb, dass dieser innere Kreis, der Kreis, wo die Menschen und der Staat sich Allah unterworfen haben, dass der sich ausbreiten soll, bis am Ende der Zeit die ganze Welt Allah unterworfen ist. Und das ist die große Hoffnung der Muslime, dass eines Tages alle Menschen auf Erden in diesem Allah unterworfenen Staat, in der Umma der Muslime auch leben. Wie wir Christen, um noch einmal kurz Rückblick zu nehmen auf gestern Abend, wie wir Christen ein missionarisches Anliegen haben, dass jeder Mensch die frohe Botschaft von Jesus Christus hört und die Möglichkeit bekommt, sich zu ihm zu bekennen, sich zu ihm zu bekehren, seine Schuld bei ihm abzugeben, die Vergebung zu empfangen und das neue Leben als Kind Gottes zu bekommen, so hat der Islam die Hoffnung, dass die ganze Welt Allahs Regenz unterworfen wird. Gestern Abend am Ende habe ich ein interessantes Gespräch gehabt und dann nachher kam auch noch ein Beitrag auf meinem Blog. Ich habe ja die Adresse angezeigt und zeige es auch zum Schluss heute Abend noch einmal. Ich finde es richtig spannend, wenn man auch kontrovers ins Gespräch miteinander kommt. Und ich lade Sie jetzt schon ein, wenn Sie irgendwie noch im Gespräch bleiben wollen, dann gehen Sie auf meine Webseite, auf den Blog und tragen Sie Ihre Gedanken dazu ein. Andere können dann mitmischen und das kann eine ganz fruchtreiche Fortsetzung dieser Woche auch werden. Wer gestern Abend eine gewisse Bedrohung durch den Islam vermisst hat, der wird heute Abend merken, man kann an einem Abend nicht alles sagen. Wenn jemand den Eindruck gestern Abend bekommen haben sollte, dass ich der Meinung bin, wir schaffen das, dann hat er manches nicht ganz genau gehört. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen mit der großen Anzahl von Muslimen, die zu uns kommen. Es gibt Brennpunkte in Deutschland, wo es jetzt schon nicht mehr handhabbar ist. Es gibt in Deutschland, es wurde jetzt erst in den Zeitungen in diesem Jahr berichtet, dass es für die Polizei No-Go-Zones gibt. Orte, wo die Polizei nicht anrückt. Es gibt schon länger in England und in Frankreich. Der französische Innenminister hatte schon letztes Jahr proklamiert, dass er notfalls mit militärischer Gewalt ein Gebiet von Marseille wieder erobern möchte, weil dort der französische Staat nichts mehr zu melden hat. Es gibt Bereiche in unserem Staat, wo die Islamisierung dermaßen weit fortgeschritten ist, dass man sich fragt, wie sollten wir denn noch weitere Muslime irgendwie integrieren? Die, die wir haben, sind teilweise gar nicht integriert. Und ich möchte in diesem ganzen Zusammenhang keinen politischen Vortrag halten. Das halte ich nicht für meine Berufung. Ich habe das vielleicht auch zu lang gemacht. Sondern ich möchte auf etwas aufmerksam machen. Egal, ob wir das gut oder schlecht finden, was gerade passiert. Sie und ich, wir werden das nicht verändern. Es ist ein Überdruck in Nordafrika und Nahost. 60% der Bevölkerung ist unter 30 Jahre alt. Viele von den Frauen sind noch nicht im gebärfähigen Alter. Diese Bevölkerungsexplosion wird noch weiter sich proliferieren. Es ist jetzt schon keine Arbeit da und keine Zukunft. Die Menschen machen sich nicht in Schlauchbooten auf dem Weg übers Mittelmeer, weil sie Lust auf Abenteuer haben, sondern weil sie keine andere Möglichkeit sehen. In Afrika, in Schwarzafrika eine ähnliche Situation. In Europa haben wir einen Unterdruck bei einer Geburtenrate von zwischen 1,1 und 1,4 in Europa. Heißt es, aus zwei Deutschen mach einen, aus zwei Italienern mach einen, aus zwei Franzosen mach einen und das in einer Generation. Walter Riesner hat damals schon vor gefühlt Ewigkeiten gesagt, wir werden in Zukunft die Renten nicht mehr bezahlen können. Leute, ihr müsst selber was tun. Die Arbeitskräfte fehlen uns unten und die Renten oben sind zu viel. Dass die Regierung die Leute reinlässt, das ist reine Mathematik. Aber ich will jetzt, wie gesagt, keinen politischen Vortrag halten, sondern ich will nur sagen, es entsteht eine Situation bei uns in Deutschland und in ganz Europa, wo der Islam einen immer größeren Anteil an der Bevölkerung abbilden wird. Und wenn wir den wissenschaftlichen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes Glauben schenken können, dann werden wir bis 2052 in Deutschland eine islamische Mehrheit haben. Viele von Ihnen werden vielleicht gerade noch bei der Arbeit sein oder gerade dabei sein, in die Rente zu gehen. Und das sind Dinge, die kann man nicht einfach von der Hand weisen. Und nun ist meine Frage, wie müssen wir das geistlich sehen? Bei mir hat es Klick gemacht, als ich einmal über diesen ganzen Schlamassel im Nahost nachgedacht habe. Wie kommt es, dass Gott es zulässt, dass diese islamischen Staaten rings um Israel herum so viel Macht und so viel Einfluss kriegen. Und dann ist der Groschen gefallen und er sagt, ja, das Öl, das haben die Muslime nicht in den Boden gebuddelt. Das Öl hat Gott dort abgelegt. Das heißt, das ist nicht von ungefähr, dass die islamische Welt eine geopolitische Macht geworden ist. Dass sie Israel bis jetzt haben trotzdem nicht bezwingen können, das liegt an anderen Faktoren, aber nicht an Geld, nicht an Macht. Es liegt zum einen daran, dass beim Segen Ismails es am Schluss heißt, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und dass diese Zerstrittenheit innerhalb der islamischen Welt, von der wir gestern Abend noch gesprochen haben, obwohl das im Koran buchstäblich verboten ist und unter strengsten Androhung der Strafe von Allah verboten wird, Parteiungen zu bilden, ist die islamische Welt zerstrittener, als man sich das vorstellen kann. Israel profitiert davon, denn während die sich nicht einigen können, kann Israel seine Grenzen schützen, sein Land ausbauen und aufbauen. Gott sitzt im Regiment. Das glaube ich ganz fest. Und genauso wie in anderen schwierigen Zeiten in unserer Geschichte gut wohlmeinende Christen versucht haben, das bevorstehende Übel zu verhindern, unter anderem durch Anschläge, Attentate, durch Verbindung, durch alles Mögliche, auch durch Gebete, sind all diese Bemühungen gescheitert. Das, was kam, kommen musste, musste kommen. Und genauso wie das damals mit Sicherheit ein Gericht Gottes war, ist das heute sicherlich auch ein Gericht Gottes. Das hat Martin Luther schon gesagt, als die Türken vor Wien standen. Die Türken seien die Rute Gottes. Nun, wozu ist die Rute da? Die Rute ist zum Bestrafen da, aber im biblischen Sinne zu bestrafen, nämlich zu erziehen. Und wir als Gesellschaft und wir als Christenheit, wir als Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften sind vor diese unglaublich schwierige Aufgabe gestellt. Unter anderem deswegen, das ist meine Überzeugung, weil wir wieder zum Eigentlichen finden müssen. Weil wir diese ganzen Luxusprobleme, die wir uns geschaffen haben, in den Kirchen und Gemeinden, Gemeinschaften. Weil wir die einmal beiseite räumen müssen und zum Eigentlichen des christlichen Glaubens, zum christlichen Zeugnis in der Gesellschaft kommen müssen. Und Gott schickt uns die Muslime, ja, Gott schickt uns letztendlich die Muslime. Ob wir sie wollen oder nicht. Zum einen, dass wir wachgerüttelt werden, zum eigentlich zurückfinden, aber auch, weil Gott diese Muslime liebt. Und er will ihnen die Chance geben, die frohe und frohmachende Botschaft bei uns zu hören. Wir leben in einer Zeit, wo die Globalisierung allen Orts im Munde ist. Ihre Kinder und Enkel sprechen alle Englisch. Sie haben kein Problem damit, englische Popsongs im Radio zu hören und so einigermaßen zu wissen, worum es geht. Oder mal einen englischen Film im Internet zu streamen und es anzugucken. Wir leben in einer Welt, wo die Nationalität in manchen Ländern zwar noch eine Rolle spielt, wo aber, wenn es nicht zu einem Abbau der nationalen Gefühle kommt, es zu einem erneuten Weltkrieg kommen wird. Und dieser Drang nach Globalisierung und Ineinandergreifen in Europa, der europäischen Staaten, alle andere Bündnisse, die auf der Welt geschmiedet werden, die führen letztendlich dahin, dass die Menschheit sich nach einer Einheit sehnt, letztendlich, und das ist nichts anderes als der alte Drang, den der Mensch zu Zeiten des Turmbaus von Babel gespürt hat. Und es ist nichts anderes als der Drang, dem man bedienen wird in der Endzeit, wenn der Antichrist kommt und die Weltmenschheit unter seinen Banner vereint. Nun ist die Frage, wie wir als Christen diese endzeitliche Entwicklung erleben wollen. Gehen wir in die Verleugnung und sagen, nee, das ist alles nicht so schlimm, das ist eine Blase, das geht vorüber. Wir bunkern uns ein und machen das Beste raus, es wird schon vorübergehen. Oder wir sagen, wir bekennen jetzt in der Hoffnung, dass wir noch mehr gewinnen können. Mehr Menschen für ein Leben in der Nachfolge, auch wenn es heißen sollte, dass wir in Zeiten hineinkommen, wo es nicht einfach sein wird, seinen Glauben an Jesus Christus zu bekennen. Als ich studiert habe und Walter Plach diese Abende mit der Hofacker-Vereinigung begründet hat, hat er uns gesagt, die Zukunft der Kirche ist in den Hausgemeinden. Warum? Weil der Kommunismus und der Atheismus, der wird uns so niederdrücken und so in die Mangel nehmen, dass wir als öffentlich sich versammelnden Gemeinden nicht werden bestehen können. In manchen Ländern war es dann auch so. Hinter dem eisernen Vorhang, hinter dem Bambusvorhang. Und manche haben versucht, das hier bei uns auch durchzusetzen. Aber es kam doch anders. Und als die Mauer fiel, hieß es von heute auf morgen, nee, der Feind war oder ist gar nicht der Kommunismus per se, sondern die große Herausforderung kommt nicht vom Kommunismus und kommunistischen Atheismus, sondern es kommt von einem ganz anderen Gottesbild, vom Islam nämlich. Und keiner von uns kann wissen, was in 5 oder 10 Jahren passiert. Gute Freunde von mir, die unterwegs sind in der islamischen Welt, sagen, der Islam in den arabischen Ländern steht davor, in sich zusammenzufallen, zu implodieren. Die Verzweiflung an der Situation in den arabischen Ländern ist so groß, dass viele sich vom Islam abwenden. Ich persönlich habe das nicht beobachten können. Ich sehe nur die andere Seite, nämlich den militanten Islam, der mit Gewalt versucht, seine Gebiete auszuweiten. Wie es kommt, wissen wir nicht. Aber dass es zu einer tiefgründigen und schärfsten Auseinandersetzung kommen wird am Ende der Tage, wann auch immer das ist, das wissen wir. Und jede solche Herausforderung, wie wir sie jetzt in unseren Tagen haben, muss ein Christ aus meiner Sicht unter diesem Vorzeichen auch sehen. Ich glaube, dass die Ambivalenz der biblischen Aussagen über den Antichristen und die Endzeit, dass die gerade so gewollt sind, diese Aussagen, weil es ist ja merkwürdig, aber jede Generation hat antichristliche Zeichen in ihrer Zeit erkennen können. Nun gehen wir in die Sache hinein. Der Koran und die Sunna wissen von den letzten Tagen. Der Koran betont das bevorstehende Gericht als Hauptmerkmal der frühen Verkündigung Mohammeds. Die nahende Stunde des Gerichts steht bevor. Niemand kann sie beheben, außer Gott, Sure 53, 57 folgende. Und an der Tatsache des zu erwartenden Endgerichts besteht im ganzen Koran keine Zweifel. Wir haben das an der ersten Sure, die Eröffnung, in Vers 4 gesehen und viele andere Stellen auch schon gehört. Aber es scheint in der Erwartung der späteren Suren etwas ferner in die Zukunft der Erwartung gerückt zu sein. In der Sure 17, 51 heißt es, vielleicht wird es bald sein. Diese Unsicherheit der Verkündiger des Islam, Mohammed, hat am Anfang die nahe bevorstehende Gerichte Gottes erwartet und verkündet und die Menschen davor gewarnt. Als er als Staatsmann etabliert war und eine Gesellschaft im Blühen war, scheint er davon abgerückt zu sein. Das Lexikon des Islam, herausgegeben von Adel Theodor Khoury, einem profilierten Islamwissenschaftler aus dem Libanon, schreibt in dem Artikel zum Thema Eschatologie Folgendes. In unzähligen Versen spricht der Koran von der Auferstehung und vom Endgericht. Ausführlich ist vom Schicksal der Erwählten und Verdammten die Rede, und in anschaulichen Bildern werden sowohl die Freuden des Paradieses als auch die Qualen der Hölle geschildert. Der letzte Tag, der Yom al-Qiyama, eigentlich der Tag der Auferstehung, wird auch die letzte Stunde im Koran genannt. 79, 34, wenn dann die große, alles überwältigende Katastrophe kommt über die Welt, dann wird alles zerstört. Also das Ende von islamischer Sicht aus ist eine Katastrophe. Das hängt damit zusammen, dass der Moslem die guten Gaben Gottes in der Schöpfung eigentlich als ausreichend ansieht, um den Menschen zum Gottesdienst anzuhalten. Wir haben das an Sure 55 ausführlich traktiert. Wer kann die Wohltaten Gottes denn leugnen? Das müsste eigentlich schon Grund genug sein, all die Genüsse, all das Schöne am Leben, den Menschen davon zu überzeugen, dass er Gott dienen soll. Aber der Koran weiß trotzdem davon, dass diese Welt endlich ist und dass am Ende eine alles überwältigende Katastrophe bevorsteht. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste am Erwartungsbild, das der Islam für die Endzeit hat, dass nämlich nicht die Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde erwartet wird, in denen der Lamm neben dem Löwen liegt, in dem die Prinzipien der Ausbeutung und Unterdrückung nicht mehr vorhanden sind, sondern wenn alles Allah unterworfen ist, dann hat diese Welt seine Bedeutung erfüllt und dann hört die Welt auf, eine Bedeutung zu haben, Und dann kommt die Endschlacht, es kommt die Katastrophe über die Schöpfung und es bleibt nur das Paradies, das jetzt schon verheißen ist, aber nicht als Erneuerung dieser Welt und als nebulöse Erscheinung von verschiedenen Gärten in verschiedenen Orten. Nach islamischer Vorstellung im Koran nimmt Gott am jüngsten Tag, am Tag der Auferstehung, Rache. Das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Am jüngsten Tag vollendet Gott Allah nicht sein Heilsplan für diese Welt, sondern da nimmt er Rache. Am Tag, da wir mit großer Gewalt zugreifen werden, da werden wir uns rächen, heißt es in 44,16. Dieses Prinzip der Rache und der Vergeltung sind grundlegend auch für das islamische Rechtsverständnis. Das weiß vermutlich keiner, dass ein Moslem vom islamischen Recht her keine Moschee in Deutschland bauen darf. Und zwar deswegen nicht, weil die Moschee als juristische Person unter der Scharia steht und wenn eine Moschee beschädigt wird, dann ist es eine Beleidigung ihrer juristischen Person und diese Beleidigung kann nur durch Vergeltung wieder, die Ehre kann nur durch Vergeltung wiederhergestellt werden. Und deswegen kann man nachlesen in Rechtsabhandlungen des islamischen Rechts, dass eine Moschee nur dort gebaut werden darf, wo ein islamischer Regent das Vergeltungsrecht auch üben kann und wird zur Ehre, zur Wiederherstellung der Ehre der Moschee. Wir haben es gestern Abend von den islamischen Menschenrechten, sogenannten Menschenrechten gehabt. Da wird ausdrücklich gesagt, dass wer nach dem Koran einen Menschen tötet, der tötet die ganze Menschheit. Außer er tut es zum Beispiel für Rache, dann ist das gerechtfertigt. Denn Rache und Vergeltung sind Grundprinzipien des islamischen Rechtsverständnisses. Und das macht es so schwer, sich vorzustellen, wie das islamische Leben in verfassten Körperschaften in einem Land, wo das Vergeltungsrecht abgeschafft ist und verboten ist und nicht im Einklang mit dem Grundgesetz ist, wie das gehen soll. Das sind schon riesige Probleme, aber das sind Probleme auf dem politischen Parkett, wo andere Leute die Entscheidungen treffen müssen. Leider ist nicht eine allzu große Bereitschaft da zu hören, als ich mit einem Abgeordneten des Bundestages über dieses Thema vor etlichen Jahren, es war irgendwann 2005, als ich mit ihm in Berlin darüber sprach, hat er mich unverständlich angeguckt und gesagt, ja, was wollen Sie, sollen wir Sie alle zurückschicken? Sie sind doch da. Damals 3 Millionen. Ja, die sind doch da. Was sagen Sie mir das? Wir müssen mit der Situation leben. Ich sage das nur, damit Sie verstehen, manches kann man bewegen, manches kann man nicht bewegen. Und es ist nicht immer eine Bereitschaft da, noch ein Problem zu hören. Politiker haben Probleme genug. Und wenn man mit neuen Problemen kommt, dann sind manche sehr schnell überfordert. Der jüngste Tag ist nach islamischer Vorstellung ein Tag der Abrechnung. In der Sure Sad, das ist ein Buchstabe, ein S-Laut. In Sure 38, 53 heißt es, das ist, was euch für den Tag der Abrechnung verheißen ist. Das Gottesbild des Islam auf seine Gerechtigkeit, seines Gerechtigkeitsempfindens, hat mit Rache, mit Vergeltung und mit Abrechnung zu tun. Natürlich gibt es auch in der Bibel Stellen, die sagen, und jeder wird nach seinem Tun empfangen. Es wird Belohnung geben, es wird Bestrafung geben, aber das Prinzip ist nicht das Prinzip der Rache, sondern das Prinzip der Gerechtigkeit. Und wir glauben an einen gnädigen Gott, der aber trotzdem auch gerecht ist. Und deswegen ist aber ein grundlegender Unterschied trotzdem, finde ich, zwischen den Erwartungen des Islam an das jüngste Gericht und die Erwartungen der Christen. Wenn wir den Kontext von diesem letztzitierten Vers lesen, dann hören wir Folgendes. Dies ist eine Mahnung. Und die Gottesfürchtigen haben eine schöne Einkehr. Die Gärten von Eden, deren Tore für sie geöffnet sind. Und in denen sie dann liegen und nach vielen Früchten und Getränk verlangen, während sie Gleichaltrige, gemeint sind die Huris, bei sich haben, die Augen niedergeschlagen. Das ist es, was euch für den Tag der Abrechnung versprochen wird. Dies ist unser Unterhalt. Er nimmt kein Ende. Dies. Diejenigen aber, die aufsässig sind, haben eine üble Einkehr, die Hölle, dass sie darin schmoren, ein schlimmes Lager. Dies. Sie sollen es kosten, heißes Wasser und vermutlich Eiter. Das Wort ist unklar. Und anderes dergleichen Arten. Als Vergeltung und als Abstrafung die Hölle und als Belohnung das Paradies mit dem schönen Leben. Warum? Weil man nicht aufsässig gewesen ist, sondern weil man den Ruf des Islam, die Dauer, die Einladung zum Islam, die Vorladung als solche erkannt und anerkannt und akzeptiert hat. In der Hölle, wie sie beschrieben wird, heißt es dann weiter, da stürzt nun mit euch eine Schar herein. Sie sind nicht willkommen. Im Höllenfeuer werden sie schmoren. Sie sagen, nein, ihr seid nicht willkommen. Ihr habt es uns vorbereitet, eine schlimme Unterkunft. Sie sagen, Herr, erhöhe denen, die uns dies eingebrockt haben, eine doppelte Strafe im Höllenfeuer. Und sie sagen, warum sehen wir nicht Männer, die wir zu den Bösewichtern gezählt haben? Haben wir unseren Spott mit ihnen getrieben? Oder kann man sie nicht recht sehen, dass es wirklich war, so das Streiten der Bewohner der Hölle? Auch die Bibel redet von der Hölle und vom Feuerpfuhl. Es redet davon, dass da Heulen und Zähneknirschen sein wird. Aber es wird nicht versucht, ein Bild der Stimmung in der Hölle so zu malen wie hier im Islam. Hier wird gleichzeitig auch noch der Versuch gemacht, zu erklären, warum man manche Leute in der Hölle nicht sehen wird, die man dort erwartet hat, entweder weil einem die Augen gehalten sind oder weil man sich zu Lebzeiten an ihnen verschätzt hat. Auf jeden Fall wird hier der Versuch gemacht, das alles plausibel zu machen, dass jeder seine gerechte Vergeltung bekommt. Summa, der Koran rechnet mit dem Fortbestand der Schöpfung der Erde bis zum jüngsten Tag dass sie durch die große Katastrophe zerstört wird. Danach das himmlische Paradies und die Hölle. Auch wenn die Muslime mit der Wiederkehr Jesu rechnen, gibt der Koran selbst keine direkten Hinweise über die Rolle Jesu am jüngsten Tag. Dafür gibt es eine große Zahl an Hadithen. Die Hadithen sind mündliche Überlieferungen im Islam, die meistens auf den Propheten selbst zurückgehen oder auf seine engsten Freunde und Gefolgsleute. Ein ganz, ganz großer Teil der Hadithen geht auf seine jüngste Ehefrau Fatima zurück, seine Lieblingsfrau, und diese wurden dann weiter tradiert, ähnlich wie im Judentum die Rabbinerworte aus der Tanaitenzeit, die dann im Talmud ihren Niederschlag gefunden haben. Und in diesen Hadithen, Al-Bukhari hat 30.000 solche Anekdoten oder Sprüche oder Aussagen gesammelt. Und Sahih Muslim hat nicht viel weniger gesammelt, die sind meistens deckungsgleich. Eine Riesenfülle, und dort wird man doch sehr schnell fündig, was die Muslime über die Rolle Jesu am Ende der Zeit glauben. Eine Ausnahme besteht in der Ahmadiyya-Gemeinde, und das ist mit einer der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der Ahmadiyya, die es in Deutschland auch mindestens 50.000 gibt. Inzwischen sind es wahrscheinlich auch 100.000, aber die glauben eben nicht, dass Jesus entrückt wurde und dass er zurückkommt, sondern dass er einfach vom Plan verschwunden ist, nach Indien gegangen ist, dort in Kaschmir eine Frau geheiratet hat, Kinder gezeugt hat und dann im hohen Alter gestorben ist, und sie pflegen auch dort ein Kabr, ein Grab Jesu als Beweis quasi, dass er dort gestorben und begraben liege. Und deswegen haben die Ahmadiyya eine andere Schau der endzeitlichen Entwicklung, und sie bekämpfen auch die orthodoxe Sicht. Sie sind aber auch weniger von der Sunna und den Hadithen abhängig wie die orthodoxen Muslime von sunnitischer und schiitischer Prägung. In einer Hadith-Sammlung, also einem Kapitel, Bab Nuzul Isa, also in dem Kapitel über das Niedersteigen des Jesus, Sohn der Maria, berichtet Abu Huraira, einer der frühen Zeugen: Wie wird es euch ergehen, wenn der Sohn Marias in eurer Mitte niedersteigt und euer Imam ist bei euch? Bringt nicht viel. Wir wissen nicht, ob das eine Drohung sein soll oder ob das eine Ermutigung sein soll. Könnte gegen Schiiten gerichtet sein. Aber auf jeden Fall wird erwartet, dass der Sohn Marias, und das ist die stehende Redewendung für Jesus auch im Koran, sein Name wird auch verwendet, aber meistens heißt er der Sohn Marias. Es wird hier eben festgehalten, er wird niedersteigen zu einem Zeitpunkt, wo er es nicht erwartet. Ganz ähnlich wie im Neuen Testament Jesus das ankündigt, dass er wiederkommen wird wie ein Dieb in der Nacht, zu einer Zeit, wo niemand damit rechnet. Eine christliche Tradition, die in die Hadithen Eingang gefunden hat. Und in dem Bab fi al-Khalifa, dass ein Kapitel über die Kalifen heißt es, aufsagte, ich hörte Al-Hajjaj, wie er zu den Leuten sprach, das Aussehen Uthmans bei Allah ist wie das Aussehen des Jesus, Sohn der Maria. Uthman war der dritte Kalif und er war schon tot. Er ist eben dann im Paradies nach den Vorstellungen hier und da Al-Hajjaj hörte, aufhörte, wie Al-Hajjaj zu den Leuten sagte, Uthman sieht wie Jesus aus. Dann rezitierte er folgende Ayah und erklärte es. Siehe, Allah sagte, O Jesus, ich will dich aufnehmen und dich zu mir selbst erhöhen und dich reinmachen von allen Gotteslästerern. Der Wille Allahs, Jesus zu sich zu nehmen und ihn zu befreien von allen, die aus ihm einen Sohn Gottes machen wollten, ist der Gedanke hier. Also die Christen sind die Gotteslästerer, die Gott etwas beigesellen, indem sie Jesus zu seinem Sohn machen. Die größte Lästerung, die den Islam kennt. Im Kapitel über das Zerbrechen des Kreuzes und das Töten der Schweine in den Hadith-Sammlungen sagt Abu Huraira, Allahs Bote sagte, die Stunde wird nicht festgesetzt, bis der Sohn der Maria in eure Mitte hinabsteigt als gerechter Herrscher. Er wird das Kreuz zerbrechen, die Schweine töten und die Jizya-Steuer aufheben. Geld wird es in Fülle geben, so dass niemand es annehmen wird als Zakat oder als Almosen. Also die Vorstellung von einem herrlichen, endzeitlichen Reich des Islam, wo Geld überhaupt kein Problem mehr ist. Alle Leute haben genug, mehr als genug Geld. Da wird Jesus herabsteigen auf die Welt, denn nach sunnitischer und schiitischer Vorstellung ist Jesus ja nicht gestorben am Kreuz, sondern er wurde dann erhöht, also die Himmelfahrt, an die wir als Christen glauben, wird vorgezogen vor den Tod, sodass es auch keine Auferstehung gibt. Und Jesus kommt am Ende der Zeit in ein Friedensreich herunter und wird das Kreuz zerbrechen, das heißt, er wird das Christentum auslöschen, das wird seine Aufgabe sein, auch die Schweine töten, nämlich das, was Christen auch in Orient als legitime Nahrung gesehen haben und zu sich genommen haben, also die Lebensgrundlage, wenn man so will, wird vernichtet. Das hat übrigens, als der verurteilte ehemalige Staatspräsident Ägyptens an die Macht kam, als seine Muslimbrüderschaft wider Erwarten die Wahl gewann, gab es als eines der ersten Dinge ein Erlass, dass die Schweine der Christen alle getötet werden müssen. Und zwar mit der fadenscheinigen Begründung, in Europa gibt es Schweinepest und das könnte uns alle zu einer Gefahr werden. Aber es war jedem klar, dass hier der Präsident den Christen die Grundlage nehmen wollte. Die Christen in Kairo, die von Müllsammeln teilweise leben, große Anteile der Bevölkerung der Christen in Kairo ist sehr, sehr verarmt. Eben weil sie über Jahrhunderte hinweg auch unterdrückt worden sind als Wimmis, als Menschen zweiter Klasse. Und Sie konnten ihre Schweine auch aus den Müllresten auch füttern und konnten so überleben. Und das war ein herber Schlag für die Christen Kairos, für die Armen, unter die Magie Gobrain zum Beispiel ihre Arbeit tut. Das ist nicht die einzige Stelle, wo das gesagt wird. Abu Huraira sagt im Kapitel über die Niederkunft Jesu, Sohn der Maria: Allahs Bote sagte, bei dem, in dessen Hände meine Seele liegt, wahrlich, der Sohn Marias wird in eure Mitte hinabsteigen und er wird über die Menschheit gerecht herrschen. Er wird das Kreuz brechen und die Schweine töten und es wird keine Jizya mehr geben. Geld wird es in Fülle geben, so dass niemand annehmen wird, und eine einzige Verneigung im Gebet vor Allah wird besser sein als die ganze Welt und was auch immer in ihr ist. Also diese Friedensreichsvorstellung, so ähnlich wie die christliche Vorstellung vom tausendjährigen Reich, ist damit verbunden, dass den Christen die Grundlage entzogen wird, das Kreuz wird gebrochen und die Jizya wird abgeschafft. Das kann nur eins bedeuten. Die Jizya war die Kopfsteuer in klassischer islamischer Zeit, die Christen und Juden entrichten mussten, um als Christen und Juden weiter existieren zu dürfen im islamischen Reich. Und wenn man die Jizya abschafft, dann schafft man auch diese Schicht der Gesellschaft ab. Warum? Weil Jesus das Christentum ausrotten wird. Er wird zurückkommen als derjenige, der es den Christen beweist: ihr seid einer Irrlehre aufgesessen. Ich bin doch gar nicht der Sohn Gottes. War es nie, wollte es nie sein. Das habt ihr aus mir gemacht und das ist Blasphemie und das ist Schirk und das muss ein Ende haben. So die Vorstellung für das endzeitliche Friedensreich im Islam. Und Abu Huraira fügte hinzu: Wenn du möchtest, kannst du rezitieren, das ist aus Sure 4, die Aya 159, und es gibt keinen von den Leuten der Schrift, die nicht vor seinem Tod an ihn glauben würde. Und am Tag der Auferstehung wird er über sie Zeuge sein. Hier wird quasi der Beweis geführt: Die Leute glauben nur an Jesus durch ein Gebilde, das nach seinem Tod entstanden ist, also gefälscht. Und sie wären ihm nicht nachgefolgt vor seinem Tod, denn er hätte ihnen ja ins Gesicht widersprochen. Es gibt hier gewisse Parallelen zu der modernen Theologie von Rudolf Bultmann und seiner Schule. Im Kitab al-Iman, also im Buch des Glaubens, heißt es in Abschnitt 71 im Kapitel das Niedersteigen des Jesus, Sohn der Maria, um nach der Scharia unseres Propheten Mohammed zu richten. Da wird über das Hervorkommen des Dajjal berichtet, des Antichristen. Und Abu Huraira berichtet ebenfalls eine Hadith: Jesus wird niederkommen. Wenn ihr ihn seht, das ist ein Tippfehler, Entschuldigung, wenn ihr ihn seht, erkennt ihn ein Mann von mittlerer Größe, rotblond, er trägt zwei leichte gelbe Gewänder, er sieht so aus, als würden Tropfen von seinem Kopf runterfallen, obwohl es nicht nass ist. Er wird die Menschen bekämpfen in der Sache des Islam. Er wird das Kreuz brechen, Schweine töten, Jizya aufheben. Allah wird alle Religionen außer dem Islam vernichten. Er wird den Antichristen zerstören und 40 Jahre auf Erden leben. Dann wird er sterben. Die Muslime werden über ihn beten. Das ist im Grunde die Erwartung in Nuze, die Muslime haben, dass Jesus als ganz gewöhnlicher Mensch kommen wird. Man weiß sogar in etwa, wie er aussieht und was für Kleidung er tragen wird. Und er wird alle Religionen zerstören, den Antichristen zerstören und 40 Jahre auf Erden leben, dann wird er aber sterben. Und es wird weitergehen, denn die Muslime werden über ihn beten. Ähnlich wie sie über Mohammed beten. Jeder Gebetsgang, jeder freiwillige Gebet soll auch mit der Bitte um den Seelenheil Mohammeds schließen. Denn auch Mohammed hat keine Heilsgewissheit. Und da soll die ganze Umma, alle Muslime in aller Welt, jedes Mal, wenn sie beten, sollen sie für sein Seelenheil bitten. Bei Sahih al-Bukhari in seinem Buch der Propheten, da berichtet Salim von seinem Vater, was er also von seinem Vater gehört hat, ebenfalls aus der ersten Zeit. Nein, bei Allah, der Prophet hat nicht gesagt, dass Jesus einen roten Teint hatte, sondern sagte, als ich schlief, kreiste ich um die Kaaba. Das ist dieser heilige Stein, der Meteorit, der aufbewahrt wird in Mekka im kubisch geformten Heiligtum an einem Eck eingelassen in einen silbernen, in eine silberne Fassung, wo jeder Moslem, wenn er zirkumlokiert, also wenn er um den Kaaba rumkreist, versucht einmal den Stein zu berühren oder zu küssen. Etwas noch vorislamisches, das Mohammed beibehalten hat in dem islamischen Kult. Also, als ich schlief, kreiste ich um die Kaaba, wohl im Traum oder in einer Vision. Plötzlich sah ich einen Mann mit braunem Teint und glatten Haaren zwischen zwei Männern gehen und Wasser tropfte von seinem Kopf herunter. Ich fragte, wer das sei. Die Leute sagten, das ist der Sohn der Maria. Auch hier, wie im vorhergehenden Passus, wird Jesus dargestellt als einer, der Tropfen vom Kopf runterfallen hat. An einer Stelle heißt es, obwohl es nicht nass war, was das zu bedeuten hat. Es kann entweder daher kommen, dass der Araber das Wort Masi oder Masiha durchaus versteht, also Messias, hebräisch Mashiach, das ist der Gesalbte, und wenn man mit Öl einen salbt, dann, wenn man richtig doll drauf tut, dann tropft auch was runter. Ja. Es kann aber auch sein, dass eine christliche Tradition sich einen Weg gebahnt hat in den Islam von dem letzten Gebet Jesu im Garten Gethsemane, wo er in seiner tiefsten Agonie, in dieser Zerrissenheit seiner Seele, in der tiefen Versuchung, doch seinen Weg zu gehen und nicht den Willen des Vaters zu tun, wo er Blut geschwitzt hat, dass vielleicht das dahinter steckt. Das lässt sich nicht sicher sagen, aber auf jeden Fall ist in der islamischen Tradition, dass Jesus so erscheinen wird, dass man Tropfen bei ihm am Kopf wird wahrnehmen können. Und dann geht die Stelle weiter. Dann schaute ich hinter mir und sah einen dicken Mann mit rotem Teint. Also hier kommt der mit rotem Teint, und das ist die Korrektur zu anderen Hadith. Der mit rotem Teint und lockigen Haar, ein Dicker, der war auf dem rechten Auge blind. Das Auge glüpfte vor wie eine Traube. Ich fragte, wer dieser sei. Sie antworteten, das ist Ad-Dajjal, der Antichrist. Auch in der Sunna von Abi Dawud, in dem Buch der Kriege, gibt es eine ganze Ansammlung von Hadithen, und dort wird ein Abschnitt überschrieben, das Hervorkommen des Dajjal, des Antichristen. Und das Hervorkommen, Khuruj auf Arabisch, ist das aus der Verborgenheit oder von innen nach außen kommen. Also diese Offenbarung, ähnlich wie wir bei der Bibel die Apokalypse, die Enthüllung, die Entdeckung, das Offenbarwerden. Und der Antichrist, der Dajjal, der wird praktisch offenbar. Al-Nawas, und noch ein langer Name dahinter, sagte, der Bote Allahs erwähnte den Dajjal, den Antichristen, und sagte, diejenigen von euch, die bis zu seinem Kommen leben sollen, die Eröffnungsverse der Sure Al-Kahf rezitieren, sollen diese Eröffnungsverse der Sure Al-Kahf rezitieren, denn sie beschützen euch vor der Versuchung, nämlich vor der Versuchung durch den Antichristen. Wir fragten, wie lange wird er auf Erden verweilen? Er antwortete, 40 Tage. Ein Tag, nämlich wie ein Jahr, ein zu ergänzen Tag wie ein Monat, ein zu ergänzen Tag wie eine Woche und die restlichen Tage wie eure. Dann wird Jesus, der Sohn Marias, herabsteigen an dem weißen Minar oder Minarett östlich von Damaskus. Und er wird ihn, den Antichristen, dann bei dem Tor von Lod oder arabisch Lud einfangen und töten. Die Stadt Lod ist in Israel 14 Kilometer von Tel Aviv entfernt, ganz in der Nähe vom Flughafen Ben Gurion. Es ist merkwürdig, wie hier die Zeit des Antichristen auch definiert wird. Wir kennen das ja aus der Bibel, dass die 3,5 Jahre und dann die nochmal 3,5 Jahre, diese Woche von Jahren. Und hier wird in Anlehnung an diese biblische Formel eine andere gemacht, 40 Tage, aber ein Tag wird wie ein Jahr sein, ein Tag wird wie ein Monat, ein Tag wird wie eine Woche und dann der Rest noch die Tage, so dass man das zusammenzählen kann, etwa ja nicht einmal ein Vierteljahr insgesamt. Im Kapitel Die Zeichen der Stunde sagt Al-Ansari, der Bote Allah sagte, die letzte Stunde wird nicht kommen, bevor 10 Zeichen kommen oder erfüllt sind. Die Sonne geht auf, wo sie untergeht, also im Westen statt im Osten. Der Moslem erwartet für den jüngsten Tag, dass die Sonne im Westen aufgeht. Zweitens, das Herauskommen des Tieres spielt sonst keine so große Rolle, aber das ist analog zu dem Tier in der Offenbarung. Der Antichrist wird ja begleitet auch von dem Propheten und von dem Tier. Drittens, das Herauskommen von Gog und Magog kennen wir auch aus Ezechiel und aus der Offenbarung. Das Herauskommen des Dajjal, des Antichristen. Jesus, Sohn der Maria muss herauskommen, der Rauch muss herauskommen und es wird drei Einstürzen der Erde geben. Ein im Westen, ein im Osten und ein auf der arabischen Halbinsel. Letzteres wird das Hervortreten von Feuer aus dem Jemen, vom niedersten Teil Adens, begleitet sein und wird die Menschen an den Ort der Versammlung treiben. Wir haben begonnen heute Abend mit dem biblischen Bild von der Versammlung aller Menschen vor dem Thron Jesu Christi, der in Ewigkeit regieren wird und gerecht herrschen wird. Hier werden die Menschen zusammengetrieben zum jüngsten Gericht durch Naturkatastrophen, wo die Erde wegbricht und Feuer und Rauch aus der Erde emporsteigen, also ein Bild vom Vulkan wohl im Jemen. Und dann kommt noch die Eroberung Konstantinopels, das Hervortreten des Antichristen und das Herabkommen Jesu in dem Bab Fi Fatah, also im Kapitel über den Sieg. Und auch hier wieder Abu Huraira berichtet, dass Allahs Bote gesagt hat, die letzte Stunde kommt nicht, bevor die Römer in Al-Amak oder in Dabiq landen. Das sind arabische Häfen. Ein Drittel wird desertieren, nämlich vom islamischen Heer. Was Allah nie vergeben wird, steht im Text. Ein Drittel wird gemartert und ein Drittel wird siegen. Nach dem Sieg, als es Zeit wird, das Gebet zu halten, also diese Asr und Fajr und die verschiedenen Gebetszeiten im Islam, die finden ja immer zu einer bestimmten Tageszeit statt, je nachdem wie die Sonne steht. Jedenfalls in den arabischen Ländern, wo das relativ gleichbleibend ist. Muslime in Skandinavien haben da ein Problem, weil die Sonne steht immer anders, ganz flach am Horizont und da kann man eigentlich die Gebetszeit gar nicht einhalten. Deswegen richtet man sich normalerweise nach der Mekka-Zeit. Da hat man eine Uhr mit Mekka und mit lokaler Zeit und dann macht man die Gebetszeiten wie die Muslime in Mekka, weil das kann auf keinen Fall falsch sein, wenn sie es so machen. Aber nach diesem Sieg, wo ein Drittel des islamischen Heeres übrig bleibt und über Rom, nämlich über Byzanz, über Ostrom gesiegt hat, zur Gebetszeit wird Jesus, Sohn der Maria, gewiss hinabsteigen und alle im rituellen Gebet anleiten, nämlich im islamischen Gebet. Wenn der Feind Allahs ihn sehen könnte, würde er verschwinden wie Salz im Wasser. Auch wenn Jesus ihm nicht entgegenträte, selbst dann würde er sich vollständig auflösen. Aber Allah würde sie, nämlich die Feinde, durch seine Hand töten und ihnen ihr Blut an seiner, nämlich Jesu Lanze, zeigen. Das ist die Erwartung des Islam im Blick auf die Wiederkunft Jesu zum jüngsten Gericht. Wenn wir also immer mehr Muslime unter uns haben und hoffentlich auch das Gespräch mit ihnen suchen und auch einen Modus finden, auch das Gespräch mit ihnen zu pflegen, ist es gut zu wissen, was sie glauben. Noch wichtiger ist zu wissen, was wir glauben. Und noch wichtiger ist, das in Liebe auch weiter zu sagen. Mit einem Selbstverständnis, mit einem Selbstbewusstsein, wir haben nichts zu verbergen. Wir brauchen den Glauben des anderen nicht madig machen, aber wir können entgegenhalten, was wir glauben. Dass Jesus kommt zur Errettung um uns an den Ort zu bringen, wo er jetzt schon dabei ist, einen Platz für uns zu schaffen. Er kommt, um das Böse zu besiegen, um Tod und Sünde und Teufel zu besiegen. Er kommt, eine neue Welt zu errichten, eine Welt, in der kein Leid, noch kein Geschrei mehr da sein wird. Ich wünsche es uns, dass wir an dieser Hoffnung festhalten, auch wenn viel Bedrohliches am Horizont stehen mag und wo manche Geschwister echte Ängste ausstehen müssen. Und das weiß ich, dass das echte Ängste sind. Im Gespräch mit nicht wenigen, die das schier nicht ertragen, zu denken, wie wird unser Land, wie wird sich unsere Welt in den nächsten 10, 20 Jahren verändern? Was für eine Welt ist das, in die unsere Kinder und Enkelkinder hineingeboren werden? Dass wir aber nicht uns von der Angst leiten lassen, sondern dass wir dieses Bild vor Augen haben und halten, dass Jesus Christus wiederkommt. Nicht wie es der Islam ihn erwartet, sondern als Herrn und Heiland, als Retter der Sünder und Hirte der Herde Gottes. Ich mache uns Mut, diese Frohbotschaft allen Menschen vorzuhalten. Und wie Fritz Grünzweig es in seinem Kommentar zur Offenbarung gesagt hat, selbst wenn manche Schreckensbilder vor Augen sind, dass wir das merken und daran festhalten. Die Offenbarung ist nicht ein Buch, das uns Angst machen will, sondern die Offenbarung ist ein Buch, das uns Hoffnung geben will. Fritz Grünzweig hat gesagt, die Offenbarung ist ein Trostbuch der Christenheit. Denn am Ende steht der Sieg Jesu Christi. Und auf dem Weg dorthin gilt es, in seinen Fußstapfen zu gehen. Sie haben tapfer durchgehalten, 5 intensive Abende. Manche von Ihnen, manche Gesichter sind inzwischen so richtig bekannt und mir auch lieb geworden. Schön, dass Sie so viel Durchhaltevermögen gezeigt haben. Für diejenigen, die nicht immer da sein konnten, Sie können auf meine Webseite gehen und Sie können, ich zeige es nachher nach dem nächsten Lied, die Adresse aufrufen und die Folien von den anderen Abenden runterladen. Vor allen Dingen können Sie sich hier vorne an Frau Kapp wenden und auch CDs von den Abenden auch bestellen. Wir falten die Hände zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in allen Wirrnissen dieser Zeit die lebendige Hoffnung haben, dass du Regent bist und dass du alles wohl führst. Wir danken dir, dass wir mit dir rechnen dürfen und dass du die Angst auch besiegen kannst. Dass du das beklemmende Gefühl, das uns erschleicht in diesen Tagen, wenn wir fragen, wo es hingeht mit unserer Gesellschaft, dass du dieses beklemmende Gefühl verändern kannst in Energie, in Motivation, für dich ein Zeugnis zu sein und für dich hinzustehen in unserer Welt. Schenk uns Kraft und schenk uns Mut, dass es uns gelingt, zu deiner Ehre. In deinem heiligen Namen bitte.